NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es um neue Methoden und Technologien in der Archäologie, die möglichst zerstörungsfrei zielgerichtete Grabungen ermöglichen sollen. Wie steht es mit der digitalen Auswertung der Pharao-Statue in Kairo? Was bedeuten die Funde vom Kap Arkona auf Rügen? Außerdem Fortschritte in der Malaria-Forschung. Wenn LKWs in Zukunft dank Oberleitung elektrisch fahren, nachhaltiger Anbau von Tomaten in Deutschland und im Durchblicker erfahren Sie etwas über neue Batterien zur Speicherung von Windenergie. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Der Malaria-Erreger Plasmodium falciparum ist schon seit mehr als 100 Jahren bekannt. Es ist ein Parasit, der durch Mücken übertragen wird und auch heutzutage noch Hunderttausende von Menschen tötet. Die Funktion der meisten seiner Gene ist noch immer nicht geklärt. Am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin hat man eine neue Erkennungsmethode entwickelt. Im Blickpunkt steht dabei das Parasitenprotein Kelch 13. Mehr dazu weiß Ursula Storost.
Der Molekularbiologe Dr. Tobias Spielmann vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin forscht am Malaria-Erreger Plasmodium falciparum. Und dafür braucht er lebendiges Material, sagt er, und zeigt auf blutrote Plexiglasdöschen.
Hier sind wir also im Kulturlabor. Das heißt, dass hier der Malariaerreger gezüchtet wird. Wir haben hier Schalen. Da ist menschliches Blut drin, also richtiges menschliches Blut. Da drin vermehrt sich der Erreger. Und zusätzlich ist da noch eine Nährlösung, die er braucht, mit Nährstoffen zu überleben.
Die roten Plexiglasdöschen, in denen auf menschlichem Blut die Malariaerreger wachsen, stapeln sich auf dem Labortisch. Malariaerreger sind Parasiten, sagt Tobias Spielmann. Jedes Jahr töten sie Hunderttausende Menschen. Im Bernhard-Nocht-Institut helfen sie den Forscherinnen und Forschern, die Malaria endlich besser zu verstehen.
Wir machen jetzt Zellbiologie, das heißt, wir studieren, wie der Erreger in der roten Blutzelle überlebt. Und wie der halt tickt. Also wir versuchen herauszufinden, welche Bausteine wichtig sind, damit er überleben kann.
Um die Bausteine zu identifizieren, hat die Arbeitsgruppe um Tobias Spielmann jetzt eine Technik entwickelt, mit der man einzelne Proteine sichtbar machen und gezielt entfernen kann.
Das ist eben ein Trick mit dieser Methodik. Da wird in der Matrize im Erbgut, die verlinken wir mit einer Matrize für ein Protein, was leuchtet. Und wenn man dann den lebenden Parasiten ansieht, dann sieht man das Leuchten, wo eben dieser Baustein ist. Das ist wie eine Markierung.
Die Forscher haben also das Erbgut des Parasiten so verändert, dass er an das sogenannte Kelch-13-Protein immer ein Licht anhängt.
Wir haben dem Gen einfach ein weiteres Gen dran fusioniert. Und sozusagen den Parasiten dann überlistet, dass er einerseits dieses Kelchprotein macht, aber wenn das Kelchprotein fertig ist, nicht aufhört, sondern einfach noch die Lampe dazu kodiert.
Die neu entwickelte Technik nennt sich Selection Link Integration, kurz SLI, und ist für viele Proteine anwendbar. Dass die Wissenschaftler sich ausgerechnet das Kelch-13-Protein des Malariaerregers ausgesucht haben, um ihre Methode zu perfektionieren, hat einen guten Grund.
Man weiß, wenn dieses Kelchprotein eine Veränderung trägt, dann ist der Erreger resistent gegen das gegenwärtig wichtigste Medikament, was es gibt. Das Medikament heißt Artemisinin. Und alle Parasiten, die in der Klinik ein reduziertes Anschlagen auf dieses Medikament zeigen, haben Veränderungen in diesem Protein, in diesem Baustein.
Bislang, so Tobias Spielmann, hatte noch keine Forschergruppe herausgefunden, wo Kelch 13 in der Parasitenzelle überhaupt sitzt. Dank der neuen Methodik konnten die Wissenschaftler vom Bernhard-Nocht-Institut Kelch 13 jetzt zum Leuchten bringen, dadurch identifizieren und entfernen.
Und dann sind die Erreger gestorben. Und das zeigt uns eben, dass der tatsächlich überlebensnotwendig ist.
Warum das veränderte Kelch 13 gegen das Malaria-Medikament resistent ist, vermag Tobias Spielmann noch nicht zu sagen. Erst wenn man das weiß, gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, Artemisinin entsprechend weiterzuentwickeln. Und das wäre unbedingt notwendig, ergänzt Professor Jürgen May. Der Mediziner beschäftigt sich am Bernhard-Nocht-Institut mit der Verbreitung und Übertragung von Infektionskrankheiten.
weil dieses Artemisinin, für das es ja 2015 einen Nobelpreis gab, weil es so wichtig ist, weil es die Todesrate auch bei Malaria in den letzten 15 Jahren halbiert hat, auf immerhin noch 500.000 tote Kinder unter 5 Jahren in Afrika pro Jahr. Jede 2 Minuten stirbt ein Kind an Malaria. Also obwohl das Artemisinin so unglaublich wichtig ist, sehen wir in Asien vor allen Dingen, dass die Wirksamkeit langsam nachlässt. Und das hat mit diesem Kelch zu tun. Und trotzdem wissen wir nicht genau, warum das so ist.
Die Funktion von mehr als der Hälfte der rund 5.500 Genbausteine des Malaria-Erregers ist bis heute nicht geklärt. Das, so Jürgen May, liegt auch daran, dass der Parasit extrem gut an seinen Wirt, also an den Menschen, angepasst ist.
Die haben sich im Laufe der letzten Jahrtausende durch die Evolution sehr genau die Nischen im menschlichen Körper gesucht. Das heißt, das Immunsystem des menschlichen Körpers, was normalerweise gegen diese Erreger angeht, hat es jetzt ganz schwer, einen guten Weg zu finden, den Erreger zu vernichten.
Hinzu kommt, dass der allergrößte Teil der Forschungsgelder in Projekte fließt, die sich mit Krankheiten der westlichen Welt befassen. Gelder zur Erforschung tropischer Krankheiten wie Malaria stehen trotz Hunderttausender Toter kaum zur Verfügung. Mit der Heilung der Ärmsten auf dieser Welt, so Jürgen May, lassen sich perspektivisch eben keine lukrativen Geschäfte machen.
In den letzten 30 Jahren sind von den 1.700 Medikamenten, die neu zugelassen worden sind, nur ganz, ganz wenige überhaupt für Tropenerkrankungen lizenziert worden. Hier wird ganz wenig Geld reingesteckt insgesamt, weil es sich einfach auch nicht lohnt, die vielen Menschen in Afrika da zu behandeln.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost.
Emeralds in my bracelets, diamonds in my rings, a Riviera chateau and a lot of other things. And I'm blue, so blue am I. Lots of ready money in 7 different banks. I counted up this morning, it's about 1,000,000 francs. And I'm blue, so blue, and I know why. I've got Harlem on my mind, and I'm longing to be low down.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Bei einer Notgrabe in Kairo wurde die altägyptische Herrscherstatue von Pharao Psametich gefunden. Die Bewahrung des kulturellen Erbes der Menschheit gilt hier genauso wie bei anderen archäologischen Funden. Inzwischen können auch ohne kostenintensive Grabungen und ohne massive Eingriffe in Boden und Natur wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Die neuen Technologien arbeiten mit Magneten, Bodenradar und Fotoaufklärung aus der Luft. Sie ermöglichen virtuelle Abbildungen längst versunkener Siedlungen in 3D und 4D. Doch oft müssen noch konventionelle Grabungen zum Einsatz kommen. So am Kap Arkona auf Rügen. Dort liegt am Abhang des Kreidefelsens eine der wichtigsten archäologischen Ausgrabungsstätten des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das Flächendenkmal mit den beiden Leuchtturmen, dem Peilturm und dem slawischen Burgwall ist ein Besuchermagnet. Doch das Innere des Burgwalls, eine ehemalige Kultstätte der Rügenslawen, ist seit Jahren für die Öffentlichkeit gesperrt wegen erhöhter Abbruchgefahr. Seit 5 Jahren werden direkt an der Steilküste Notgrabungen durchgeführt, um Funde der Tempelburg zu retten. Zurzeit laufen die Planungen für die 6. Grabungskampagne. Franziska Koch hat die Archäologen getroffen.
In einem kleinen Büro in der Geographie der Greifswalder Universität sitzt Grabungsleiter Fred Ruchhöft, über unterschiedliche Karten vom Kap Arkona gebeugt. Gerade plant er, welche Areale sein Team in diesem Jahr untersuchen wird. Seit 6 Jahren betreut der Archäologe die Ausgrabungen an der Nordspitze der Insel Rügen. Für Fred Ruchhöft ist nicht nur die historische Bedeutung der Ausgrabungsstätte herausragend, sondern auch die geografische Lage.
Es ist fast eine Halbinsel sogar, ne, die 40 Meter über dem Meer liegt. Also wir haben ein sehr steiles Ufer an 3 Seiten und die 4. Seite wird durch einen fast 10 Meter hohen Erdwall gesichert. Wir müssen als erstes immer auf Sicherheit achten. Das eine ist natürlich, dass wir zusehen müssen, dass wir möglichst schnell alles ausgraben. dabei auch immer sorgfältig bleiben, auf jedes Detail achten und dann eben auch immer wieder die Küste im Auge behalten müssen. Denn die Ostsee knappert unaufhörlich und die Küstenabbrüche passieren ohne Vorwarnung.
Meter für Meter nagt die Ostsee schon seit Jahrhunderten an diesem Heiligtum der Slawen. An einigen Stellen ist die Steilküste bereits von der Ostsee stark ausgespült. Folglich werden die Mitarbeiter, die in den abbruchgefährdeten Gebieten arbeiten, immer mit Hilfe einer Bergsteigerausrüstung gesichert. Erst Ende Mai kann mit der Arbeit am Kap Arkona begonnen werden, erklärt Fred Ruhöft.
Ja, das Wetter sieht im Moment sehr schön aus, aber wir haben sehr viel Feuchtigkeit im Boden und müssen eben auch damit rechnen, dass wir jetzt noch vermehrt das Risiko haben eines Küstenabbruchs. Und das wollen wir vermeiden. Wir warten also noch, bis der Boden trockener geworden ist. Das erschwert natürlich die Arbeit, wenn wir mit Hand in diesen sehr harten Boden hinein müssen. Aber die Sicherheit geht auch an der Stelle ein bisschen vor. Wir minimieren also das Risiko eines Absturzes auch an der Stelle.
1933 war hier der letzte Abbruch. Der nächste kann aber jederzeit bevorstehen. Daher arbeiten die Archäologen mit Spatel und Metalldetektoren auf dem Plateau, das 40 Meter über dem Meer thront, wie ein bröckelnder Balkon. Große, schwere technische Geräte wären zu gefährlich, begründet Fred Ruhöft. Das heißt, das meiste ist Handarbeit. Jahr für Jahr, Stück für Stück, Schaufel für Schaufel durchforsten die Historiker die Erde bis zu 2 Meter tief, nach neuen Beweisen der Geschichte.
Ja, Kap Arkona ist nun mal eine der wichtigsten archäologischen Stätten des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben diese historische Bedeutung dadurch, dass es im westlichen Ostseeraum das letzte Heiligtum gewesen ist, das letzte heidnische Heiligtum. Und damit ist es zugleich ein Treffpunkt mehrerer Kulturen, also die Slawen, die hier gewohnt haben. Dann haben wir die Sachsen auf der einen Seite und die Dänen auf der anderen Seite der Ostsee, die die Burg auch letzten Endes erobert haben. Also ein großer Kontaktraum, den wir auch im Fundmaterial spüren.
Jedes Fundstück ermöglicht den Archäologen, ein wenig mehr die Geschichte zu verstehen. Und hin und wieder erschließen sich sogar neue Erkenntnisse, so wie bei dem Sensationsfund 2015. Damals hat das Team ein Zeremonienhaus aus dem 11. Jahrhundert entdeckt, was die Grabungsassistentin Marika Emons begeisterte. Das Gebäude muss in etwa so groß wie eine heutige Dorfkirche gewesen sein.
Und die Halle ist insofern sehr spannend, weil es durchaus Hinweise gibt, dass sie etwas Besonderes, vielleicht sogar mit Fragezeichen etwas Kultisches, also etwas in den Bereich eines Tempels oder Ähnliches zu verorten ist. Es handelt sich nicht um den Tempel, der 1168 zerstört worden ist. Aber das Interessante ist, dass diese Halle dem eigentlichen Tempelareal vorgelagert ist.
Der Tempel des slawischen Gottes Svantevit war das Zentrum der Anlage. Und weil wichtige Teile der Anlage fehlen, werde ein Teil der Geschichte offen bleiben müssen, sagt die gebürtige Rüganerin. Seit Beginn der Grabung begleitet sie das Projekt als prähistorische Archäologin. Der Blick auf die Ostsee hat für sie eine faszinierende Wirkung.
Das ist ein Stück Land, das mit Weltgeschichte verbunden ist. Eben 1168, als die Dänen kamen, dann die ansetzende Christianisierung. Also es ist ein Stück Geschichte, was man eben wirklich sozusagen mit den Händen erleben kann, was über Deutschland hinausgeht.
Grabungsleiter Fred Ruhöft verrät, dass sie parallel zu den Ausgrabungen in diesem Jahr bereits konkrete Pläne für das Kommende haben. 120 Kubikmeter Sand müssen trichterförmig abgetragen werden, damit der 10 Meter hohe Wall erstmals untersucht werden kann. Laut dem Archäologen sei das nicht einfach, weil sich die Statik des Hanges dadurch komplett verändert. Welche Schätze im Wall verborgen stecken, lässt sich nur vermuten. Die Archäologen können es aber kaum erwarten.
Soweit der Bericht von Franziska Koch. Deep rhythm captivates me, hot rhythm stimulates me, can't help but swing it, boy, swing it, brother, swing. Don't stop to diddle that, stop this foolish prattle. Come on, swing it, boy, swing it, brother, swing. Ready to go, and ain't nobody gonna hold me down. Say this and bo, hurry up and send me, let me go to town. Stop this diddle that, and this foolish prattle. Come on, kill me, boy, swing it, brother, swing. Anfang März wurde in Kairo bei archäologischen Grabungen ein Sensationsfund gemacht. Teile einer 9 Meter hohen Statue auf einem Gelände, das in pharaonischer Zeit Heliopolis hieß, der bedeutendste Tempelbezirk zur Anbetung des altägyptischen Sonnen- und Schöpfergottes. Die Bergung dieses bedeutenden Fundes erfolgte unter hohem Zeitdruck. Die Grabungen und natürlich auch die Funde in Heliopolis werden dokumentiert und 3D visualisiert. Das heißt konkret, Mitarbeiter der Universität Mainz produzieren von diesem Gelände virtuelle 3D-Modelle, bei denen man den Eindruck hat, live vor Ort einen Blick auf die Grabungen zu werfen. Michael Kurt hat mit den beteiligten Wissenschaftlern gesprochen. Titel seines Beitrags: Die Wiederauferstehung des Psammetich.
Als bei den Grabungen Arbeiter auf den Torso einer riesigen Figur stießen, herrschte dort in einem Randgebiet von Kairo hellste Aufregung. Auch Khaled Al-Anani, Ägyptens Minister für Altertümer, ließ es sich nicht nehmen, vor Ort zu erscheinen. Im Grunde benutzen wir hier ganz einfache Grabungstechniken. Arbeiter haben ein tiefes Loch gegraben, dabei sind sie in einen Bereich unterhalb des Grundwasserspiegels gekommen. Nach dem Abpumpen und der Entfernung des Schlammes haben sie weiter gegraben und die große Statue gefunden. Über eine Inschrift auf dem Sockel bekamen die Forscher heraus, dass die Statue den Pharao Psammetich I. darstellte, der vor über 2.500 Jahren lebte. Die Leitung der Grabungen liegt in den Händen von Dietrich Raue, Archäologe an der Universität Leipzig. Er musste an dem Fundort sehr schnell arbeiten, denn der Bezirk des einstigen Sonnentempels liegt heute im Stadtgebiet von Kairo, umgeben von informellen Siedlungen des Viertels Matariya. Und auf dem Gelände selbst war der Neubau von Häusern geplant, so Kai-Christian Bruhn, Professor für Informationstechnologie in der Archäologie an der Universität Mainz.
Jetzt sollte dieses Gebiet endgültig freigegeben werden und ein Entwässerungskanal gezogen werden. Und beim Ziehen dieses Entwässerungskanals sind diese zwei Statuen von Kopf und Oberkörper des Psammetich zutage getreten und deswegen musste da geborgen werden.
Brun war auch schon selbst dort und hatte sich im ehemaligen Heliopolis den Grabungsfortschritt angesehen. Die einheimischen Fachkräfte, die dort mal grob mit Spitzhacke, mal fein mit dem Pinsel zu Werke gehen, kommen vorwiegend aus einer Stadt.
Ein Kufti werden die genannt, also ein Mann aus der mittelägyptischen Stadt Kuft. Und in den meisten Fällen können diese Männer erzählen, dass ihre Ururgroßväter schon unter Flinders Petrie in Memphis mitgearbeitet haben oder an anderen Orten. Das heißt, das sind Facharbeiter, die eine unglaubliche Ahnung haben von dem, was sich im Boden so tut.
Professor Brun und sein Team haben mit den Grabungen selbst nichts zu tun. Ihre Aufgabe ist die Dokumentation der Grabungsfortschritte und eventueller Fundstücke. Und hierbei kommt Hightech zum Einsatz. Zunächst werden mit einer Fotokamera eine Reihe von Aufnahmen gemacht, so Thomas Greichen, Computerarchäologe von der Universität Mainz.
Im Prinzip laufen sie dann auf diesem Steg und fotografieren aus allen möglichen Richtungen diesen Befund mit einer ganz normalen Kamera. Das heißt, so eine Runde haben sie dann in der Regel so in 2 Minuten gemacht. Sie haben alle ihre Fotos, das sind dann so um die 80 Stück. Und damit ist für sie, wenn sie sich an alles gehalten haben, ist die Messung und die Erfassung von diesem Befund abgeschlossen.
Wichtig dabei, die Bildausschnitte müssen sich teilweise überschneiden, denn dann kann eine Software identische Punkte in den Aufnahmen erkennen, eine Kameraposition zurückrechnen und ein 3D-Modell der Grabungssituation erzeugen, das am PC gedreht und gewendet werden kann.
Das hat eben den großen Vorteil, man muss nicht einzelne Messungen machen und dann sich hinstellen mit Maßbändern und Zeichnen, sondern man hat innerhalb kürzester Zeit die Daten aufgenommen, die man braucht, um Millionen von Messpunkten für diesen einen Befund zu errechnen. Also am Ende haben sie dann ein 3D-Modell, da können sie dann sich alles angucken, was da drin ist.
Thomas Greichen hat sogenannte Structure-from-Motion-Algorithmen entwickelt, mit denen 3D-Visualisierungen erzeugt werden können, die so exakt sind, dass Archäologen sich am PC einen realistischen Eindruck von der Grabung und den Funden verschaffen können. Der Grabungsort, das alte Heliopolis in Kairo, zählt übrigens nicht zu Ägyptens großen Sehenswürdigkeiten und spielt im Besuchsprogramm der Kairo-Besucher keine Rolle mehr. Der Grund, es ist kaum etwas zu sehen, obwohl dieser Tempelbezirk des Sonnengottes als mythischer Geburtsort der ägyptischen Götter gilt und über 2000 Jahre lang das wichtigste religiöse Zentrum war, so der Mainzer Archäologe Kai-Christian Bruhn.
Wir haben es da mit dem Petersdom der altägyptischen Religion zu tun. Und wenn man vor Ort ist, sieht man einen Obelisken da noch stehen. Die anderen stehen in New York, Madrid und Rom oder London.
Und Heliopolis hat mittlerweile eher den Charme einer Schutthalde als den eines religiösen Zentrums. Mit den 3D-Visualisierungen soll es später allerdings möglich werden, nicht nur den alten Tempelbezirk anhand der Grabungsergebnisse wieder auferstehen zu lassen, auch die Statue von Psammetich würde bei einer virtuellen Rekonstruktion wieder an ihrem alten Platz stehen können. Dies, so Bruhn, sei ein Herzenswunsch des deutschen Grabungsleiters Dieter Raue.
In seinem Kopf entwickelt sich ein Bild, was er jetzt mit systematischen Grabungen vervollständigen kann. Deswegen nehmen wir nicht nur die aktuellen Befunde, sondern arbeiten auch Altgrabungen auf, sodass dann am Ende des Projektes das, was wir tatsächlich wissen über den Ort, ganz klar 3D-visualisiert auch darstellen können, ohne zu viel erfinden zu müssen.
Wie bei einem riesigen 3D-Puzzle soll dann das Kultzentrum des Sonnengottes in Heliopolis digital wieder erfahrbar gemacht werden. Auch dann, wenn die Funde in Museen gelandet sind, Planierraupen das Gelände verdichtet haben und moderne Hochhäuser über dem ehemaligen Tempelbezirk des Sonnengottes in Kairo stehen.
Michael Kurt über die digitale Begleitung der Sensationsgrabung in Kairo.
I don't need your photograph to keep by my bed. Your picture is always in my head. I don't need your portrait, dear, to call you to mind. For sleeping or waking, dear, I find the very thought of you forget to do. The little ordinary.
Auf der jüngsten Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Fotogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation ging es um die Bewahrung des kulturellen Erbes bei archäologischen Funden. Wir können ohne kostenintensive Grabungen und ohne massive Eingriffe in Boden und Natur möglichst viele Erkenntnisse gewonnen werden. Welche Methoden und Technologien ermöglichen virtuelle Abbildungen in 3D und 4D? Ich habe dazu Dr. Manfred Schepani von der TU München gefragt, wie zum Beispiel bei einer versiegelten Landschaft eine zerstörungsfreie Datensammlung möglich ist.
Fotogrammetrie oder Bildmessung ist ein Verfahren zur Rekonstruktion von Objekten aus fotografischen Bildern. Diese Technik entwickelte sich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, besonders aber nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit einer Drohne können Sie heute nach einem vorher mit GPS festgelegten Schema eine Fläche, die archäologisch von Interesse ist, mit Hunderten von Bildern befliegen. Die Bilder überdecken sich zum Teil, das heißt, der gleiche Geländeausschnitt erscheint in zwei benachbarten Bildern. Das ist aber eine Voraussetzung dafür, dass aus den Bildern mittels einer bestimmten Software zwei Dinge berechnet werden können. Erstens, ein sogenanntes 3D-Modell des Geländes und zweitens, mittels einer weiteren Software können alle aufgenommenen Bilder zu einer einzigen Szene zusammengefasst werden. Wir nennen dieses ein Orthofoto, indem man zum Beispiel Koordinaten abgreifen, Winkel und Längen messen kann. In der Archäomagnetik wird das magnetische Feld einer archäologisch interessanten Fläche profilweise gemessen. Aus den Profilen wird danach ein flächenhaftes Bild der magnetischen Störungen berechnet und als Schwarz-Weiß-Bild ausgegeben. Nun zu den aktiven Sensoren. Die elektrische Widerstandsmessung funktioniert folgendermaßen. Es wird ein Strom ins Erdreich geleitet und der Widerstand dieses Stromes beim Durchdringen der Erdoberfläche gemessen. Und zwar eben so profilweise wie bei der Magnetik. Beim Luftradar wird das kurzwellige Signal unter anderem dafür verwendet, ein genaues Geländemodell von ausgedehnten Gebieten zu erstellen und dies in einer Karte oder in einem Atlas auszugeben. Alle Methoden arbeiten weitgehend zerstörungsfrei, sie konservieren also den archäologischen Bestand und ergänzen sich zueinander.
Wenn Sie die gesammelten Daten, die Sie eben erwähnt haben, mit den verschiedenen Technologien gesichert haben und auswerten, ist ja von einer integrierten Interpretation die Rede. Was genau ist damit gemeint?
Wir sprechen von einer integrierten Interpretation immer dann, wenn wir mehrere der genannten Methoden kombinieren, um einen bestimmten Tatbestand zu erklären. Ausmaß und Relevanz der Fundstätte basiert auf den unterschiedlichen Methoden. Im Vorfeld können wir allerdings immer nur ungefähre Angaben machen, wie groß zum Beispiel die Störungen sind, wie breit die Mauern sind, wie groß ungestörte Flächen im Innern eines Gebäudes sind zum Beispiel. Aber die genaue archäologische Bewertung kann erst später erfolgen. Alle diese Daten sammeln wir heute in sogenannten Geoinformationssystemen. Diese erlauben uns, die unterschiedlichen Befunde miteinander zu korrelieren, also zum Beispiel auch Bilder zu überlagern, um bestimmte Ergebnisse abzuleiten.
Wenn wir an die großen Grabungen denken, zum Beispiel den ehemaligen Hafen von Rom, Ostia, aber auch hier Kap Arkona am Rügen, alte slawische Siedlung, wie realistisch sind denn am Ende die Rekonstruktionen in 3D und in Zukunft auch in 4D, die dann dem Fachpublikum oder auch dem Laien gefallen sollen?
Eine sehr realistische Rekonstruktion in 3D einer Fundstätte ist besonders aus fotografischen Bildern heute ein Standardverfahren. Es geht uns dann darum, zum Beispiel die Ausdehnung eines Hafens Ostia zu erfassen oder auch die unterschiedlichen Dichten der Bebauung zu beschreiben. Das kann man zum Beispiel aus Bewuchsmerkmalen ableiten. Beim Bodenradar, das eher kleinräumiger arbeitet, können wir aufgrund der Technologien zum Beispiel feststellen, wie tief Mauern im Erdreich liegen, die man aber von außen nicht sieht. Ob eine Auswertung in 4D möglich ist, hängt natürlich sehr vom Objekt ab. Wenn wir zum Beispiel eine Fläche haben, die periodisch immer wieder unter Wasser steht, können wir die verschiedenen Zustände zeitlich erfassen und als Bildfolge Video darstellen. Dabei leisten auch bestimmte neue Verfahren der Interpolation der erfassten Zustände eine Möglichkeit, zeitlich abhängige Phänomene zu bewerten. Zuletzt möchte ich jetzt noch darauf hinweisen, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit bei all diesen Methoden vorausgesetzt werden muss. Die letztliche Interpretation, die immer wesentlich durch einen Archäologen geleistet wird, baut sich aber auf Befunden von Fachkollegen auf.
Das war Dr. Manfred Stepani von der Deutschen Gesellschaft für Fotogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation. Und soweit unser Schwerpunkt zur Archäologie. Die Musik in der Sendung kommt heute von Catherine Russell. Die CD Harlem on My Mind erschien bei Jazz Village. Elektromobilität ist auf dem Vormarsch für Pkw und bald auch für Lkw. Die Autobahn 1 zwischen Lübeck und Rheinfeld soll zum E-Highway werden. Testweise für Laster mit reinen E-Motoren und Akkus, die sich beim Fahren aufladen. Der Vorteil, die Lkw-Fahrer sparen Zeit, müssen nicht von der Autobahn runter an die Steckdose. Ein Forscherteam der Fachhochschule Lübeck ist im Labor für Leistungselektronik gerade dabei, eine entsprechende Technik dafür zu entwickeln. Das Bundesumweltministerium unterstützt das Projekt. Laden beim Fahren. Katrin Bohlmann hat sich das Modell dazu angeschaut.
Das Prinzip Laden beim Fahren ist eigentlich ganz einfach. Man braucht einen LKW mit E-Motor, einen Akku, eine Oberleitung und eine Straße. Projektbetreuer Marcel Sauer von der FH Lübeck, Fachbereich Mikroprozesstechnik, simuliert mit einem verkabelten Spielzeuglaster den technischen Ablauf auf einer Strecke von rund 20 Metern.
So, jetzt beginnt der LKW langsam anzufahren. Man sieht hier das Pulsieren der Batterie, die ist neutral und wird jetzt rot. Wir sind jetzt quasi auf voller Fahrt und können jetzt mal oben den Stromabnehmer ausfahren. So, der ist jetzt ausgefahren und oben an die Oberleitung angedockt. Er kann jetzt Strom aus den Oberleitungen entnehmen. Das sieht man hier an diesem grünen LED-Streifen, der jetzt den Strom nach unten leitet in die Batterie, in den Akkumulator und diesen lädt. Deswegen pulsiert er jetzt auch grün.
Und wenn sich der Stromabnehmer von der Oberleitung löst, verbraucht der LKW wieder Strom. Die Batterie entlädt sich und sie leuchtet rot. Grundsätzlich funktioniert die Technik also. Nun müssen die einzelnen Komponenten miteinander verknüpft werden, berichtet Roland Tiedemann, Ingenieur für erneuerbare Energien und E-Mobilität. Er leitet das Forscherteam an der FH Lübeck.
Technik ist immer einfach. Die Kunst ist es aber, das so aufzubauen, dass es dann auch wirklich funktioniert. Einfach, wenn Sie einen Fahrantrieb sehen. So ein Fahrantrieb, der braucht irgendwelche Mikroprozessoren, die die Leistungselektronik steuern. Dann muss die Leistungselektronik funktionieren, dann muss die richtig gekühlt sein. Dann muss sich der Elektromotor drehen. Dann müssen wir in der Lage sein, Strom einzuspeisen. Dann müssen wir im Zusammenhang mit der Batterietechnologie sehen. Dann müssen die Stromabnehmer funktionieren. Also wir haben hier eine Kette von technischen Systemen, die jeder für sich natürlich eine gewisse Komplexität haben. Aber das ist eigentlich ganz klassische Ingenieursforschungs- und Entwicklungsarbeit.
Und die Lübecker Elektrotechniker haben an vielen Feinheiten gebastelt. Jegliche Energie soll genutzt werden. So kann die beim Bremsen entstandene Energie im Akku gespeichert werden, erklärt Ingenieur Clemens Kerstner.
Durch diesen Bremsvorgang als solcher wird eine Energie freigesetzt. Und diese Energie, die wird heute bisher zum Teil auch schon genutzt, aber bei vielen Modellen einfach noch in Wärme abgestrahlt, abgegeben. Und wir haben die Möglichkeit, durch diese Technologie diese Energie zu nutzen und damit den Akku zu laden. Kurzzeitig, aber es geht.
Auch die überschüssige Energie in der Oberleitung soll gespeichert werden. Für den nächsten LKW, der vorbeikommt. Student Marcel Sauer.
Wir haben da als Beispiel die Kasseler Berge gehabt. Das Fahrzeug muss abbremsen, erzeugt Energie, der Akku ist aber voll geladen. Ich bin aber mit meinem Stromabnehmer oben an der Stromleitung und kann dann die Energie am Akku vorbei, der ist ja vollständig geladen, benötigt keine Ladung mehr, kann sie dann am Akku vorbei in die Oberleitung einspeisen und anderen Fahrzeugen zur Verfügung stellen.
Bleibt die Frage, woher den Strom für die Oberleitungen nehmen? Die Antwort der Lübecker Forschergruppe: grünen Strom. Davon hat Schleswig-Holstein dank der Windräder genug, stellt der 28-jährige Clemens Kerstner fest.
Wer durch die Lande fährt, der sieht permanent stillstehende Windkrafträder. Wir haben da einen absoluten Überschuss. Das ist nun mal leider das Problem, dass die Energie, die weltweit erzeugt wird, quasi zeitgleich auch verbraucht werden muss. Das würde bewirken, dass wir dafür sorgen, dass die potenzielle Energie, die uns zur Verfügung steht, auch genutzt werden kann. Windkrafträder nicht zwangsläufig abgebremst werden müssen und wir diesen Überschuss, der da ist, nicht mehr als Überschuss außer Acht lassen, sondern ihn effizient nutzen können.
Das Projekt Laden beim Fahren für Lkw steht noch am Anfang. Zusammen mit ihren Forschungspartnern müssen die Lübecker noch viele Fragen klären. Wie schwer darf der Laster sein? Wie groß muss der Akku und darauf abgestimmt der Motor sein? Wie schnell geht der Ladevorgang? Wie viele Kilometer Oberleitungen sind nötig? Und wie lange können die Lkw dann fahren?
Wir haben immer noch das Bild vor Augen, geringe Reichweite, schlecht ausgebaute Ladeinfrastruktur, lange Wartezeiten, wenn ich doch an die Reichweite eines Verbrenners kommen möchte. Mit diesem Thema Laden während des Fahrens haben wir diese Wartezeit überhaupt nicht. Wir fahren durchgängig und bügeln dann an die Oberlandleitung an. Sobald sie da sind, können weiterfahren, aber der Akku wird eben geladen. So. Dann ist diese Strecke beendet, die Oberlandleitungen sind weg und ich fahre weiter.
Die Vision der Lübecker Elektrotechniker: Lkw mit reinen Elektromotoren fahren von Kopenhagen bis nach Sizilien und müssen nur alle paar hundert Kilometer aufladen. Roland Tiedemann und sein Team sind davon überzeugt, dass diese Technik für die Logistikbranche die Zukunft ist.
Das ist realistisch. Grundsätzlich ist Elektromobilität die Zukunft. Das wird sich jetzt in den nächsten Jahren durchsetzen, jetzt gar nicht nur im Lkw-Bereich, weil Elektromobilität ist einfach die bessere Technik.
In knapp einem Jahr beginnen die Bauarbeiten für den E-Highway auf der A1 zwischen Rheinfeld und Lübeck. Spätestens Ende 2018 sollen sich dann Lkw mit Elektromotor beim Fahren an den Oberleitungen aufladen können. Interessierte Fuhrunternehmen warten bereits, in die neue Technik einzusteigen.
Die Zukunft des Lkw soll elektrisch sein, das erklärte uns Katrin Bohlmann.
My, how I miss your tender kiss and the wonderful things
In einer aktuellen Studie haben Forscher die Frage gestellt, warum Tomaten nicht mehr so gut schmecken wie vor einigen Jahrzehnten. Das liegt an der Züchtung im Treibhaus mit viel Chemieeinsatz. Dabei wird auf die Größe der Tomate geachtet, aber kaum auf den Geschmack. Das wollte eine deutsche Gemüsefirma nicht hinnehmen und entwickelte eigene Tomatengewächshäuser in Thüringen und Brandenburg. Dort wachsen Tomaten, die sehr gut schmecken. 15 Millionen Kilo werden pro Jahr geerntet, und zwar nachhaltig. Letzte Woche hat die Tomatenernte in den Gewächshäusern begonnen und Annegret Faber hat sich zeigen lassen, wie die Tomaten wachsen.
Eine ausgefeilte Gewächshaustechnik und die richtige Tomatensorte, das sind die Geheimnisse von Betriebsleiter Thomas Henniger. In seinem Büro auf dem Computerbildschirm sieht er nach, wie viel Grad gerade im Gewächshaus sind.
Ist eigentlich noch ganz angenehm
raus. Wie viel Grad sind?
Sogar 20,5.
Dann verlässt er das Büro. Direkt vor seiner Tür ist die Verpackungshalle. Fließbänder schlängeln sich da in engen Kurven zwischen Metallregalen hindurch. Gleich daneben ist der Eingang zum Gewächshaus.
Darf ich mal ein paar Schuhe anziehen?
Wer da rein möchte, muss sich desinfizieren. Tomatenpflanzen sind empfindlich. Bakterien, Viren können ihnen zusetzen, Krankheiten verursachen und das würde den Ertrag mindern. Also gibt es strenge Vorschriften. Ist alles erledigt, rollt sich per Knopfdruck ein breites Tor nach oben auf und wir blicken in ein Riesengewächshaus, so groß wie 3 Fußballfelder.
Ja, wir sehen ein Meer von Tomatenpflanzen oder man kann es auch als Hecke bezeichnen. Ja, die Tomaten stehen, wie man sieht, bei uns nicht im Boden. Die stehen 70 Zentimeter da drüber.
Die 320.000 Tomatenpflanzen stehen auf Metallgestellen. Im Januar wurden sie gepflanzt, jetzt sind sie schon 2 Meter hoch. Die Spitzen jeder Pflanze sind an der Decke befestigt. Die Wurzeln stecken in viereckigen Plastikkissen. Die sind mit Steinwolle gefüllt und jede Pflanze wird mit einem dünnen Schlauch einzeln bewässert.
Das ist Tröpfchenbewässerung. Und über diesen Tropfschlauch mit dem Tropfer wird die Pflanze regelmäßig mit Wasser und auch gleich mit Nährlösung versorgt.
Durch die Mitte des Gewächshauses verläuft ein 3 Meter breiter Gang. 320 Meter ist er lang. Rechts und links gehen die Tomatenreihen ab. An Beginn einer jeden Reihe ist ein Terminal befestigt, an dem die Mitarbeiter sich mit einem Chip registrieren.
Jede Arbeit, die wir machen, ist reihenbasiert. Das heißt, wenn er zum Beispiel Blätter schneiden geht, geht er jetzt in Reihe 91, macht die fertig. Und wenn er fertig ist, geht er zum Terminal, hält den Chip ran, dann weiß das Terminal Mitarbeiter XY, hat Reihe 91 Blätter geschnitten. Weiß die Geschwindigkeit und wir wissen auch im Überblick, welche Reihen sind bearbeitet diese Woche. Ist einfach für uns ganz, ganz wichtig, um den Überblick zu behalten.
110 Leute arbeiten zu Spitzenzeiten im Gewächshaus. Sie fahren in den Reihen auf Erntewagen und Hebebühnen, pflücken Tomaten und kümmern sich um die Pflanzen. Die Wagen bewegen sich auf runden Metallschienen vorwärts, die sind hohl und dienen gleichzeitig als Heizung.
Wir haben unser Biomasse-Heizkraftwerk, das versorgt uns ausreichend mit Wärme.
Das Biomasse-Kraftwerk steht in Sichtweite zum Gewächshaus und liefert jedes Jahr 30.000 Megawattstunden. Das entspricht dem Verbrauch von 10.000 privaten Haushalten. Thomas Henniger pflückt eine der Tomaten und bietet sie mir an.
Auch garantiert frei von Pflanzenschutzmitteln oder anderen Dingen. Danke. Die können Sie so essen, wie sie ist. Da ist nichts dran aus. Ich wollte gerade sagen, Luft und Liebe, aber ja gut.
Pflanzenschutzmittel setzt Thomas Henniger nur im Notfall ein. Diese Arbeit tun hier Nutzinsekten, also Raubwanzen, Schlupfwespen und Raubmilben.
Die sorgen dafür, wenn nachher im Sommer Schädlinge wie Blattläuse oder weiße Fliegen oder Spinnmilben ja von außen reinkommen ins Gewächshaus, dann sind unsere Nützlinge schon da und werden die gleich attackieren.
Auch die Bestäubung übernehmen Insekten. Für diesen Zweck kauft Thomas Henniger in einer Erntesaison 450 Hummelvölker.
Wir können mal 2 Meter gehen, dann können Sie sich das mal angucken. Da unten sehen Sie so kleine Pappkartonkasten. Und da ist pro Kasten ist ein Volk, ein Hummelvolk drin, also eine Königin mit so zwischen 100 und 200 Arbeiterinnen. Und die bestäuben unsere Tomatenblüten.
Den Tomaten scheint es gut zu tun, denn die schmecken tatsächlich aromatisch und süß. Das sei auch möglich, weil sie nicht grün, sondern reif geerntet werden, erklärt Lukas Scholz. Er ist Geschäftsleiter und Prokurist der Gemüseproduktion Schkölen GmbH.
Also wir müssen nicht die Tomaten mit LKWs aus Spanien bis nach Deutschland fahren. Haben also den Vorteil, erntefrische Ware anbieten zu können und CO2-Emissionen zu minimieren, dadurch, dass wir die Transportwege so kurz wie möglich halten.
Lukas Scholz liefert nur innerhalb Deutschlands aus und legt großen Wert auf geschlossene Kreisläufe. Nach der Saison werden die 320.000 Pflanzen zerhäckselt und für die Erdenproduktion weitergenutzt. Davor werden sie in der Wachstumsphase vor allem mit Regenwasser gegossen.
Was wir auffangen über die Dachflächen und das Regenwasser wird gespeichert in großen Wasserauffangbecken.
Nur ein Viertel des Gießwassers kommt aus der Leitung. All das würde aber nur funktionieren, wenn der größte Teil der Ernte automatisiert ist. Bei manchen Dingen brauche man aber noch einfache Technik, ein Fahrrad zum Beispiel, ist für Thomas Henniger unverzichtbar.
Das Haus ist 320 mal 260 Meter groß. Und Sie können sich vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal schnell nach vorne muss, wenn man vielleicht auf Toilette muss, dann ist ein Fahrrad sehr empfehlenswert.
Beinahe 9 Hektar ist das Gewächshaus groß und darin wachsen in einer Erntesaison von März bis November 3.600 Tonnen Tomaten. Zu Spitzenzeiten liefert Thomas Henniger 45 Tonnen an einem Tag aus. Tomaten aus Spanien zu holen, ist für ihn unnötige Ressourcenverschwendung.
Annegret Faber informierte über nachhaltige Tomatenproduktion.
Aus der Wissenschaft.
Tropische Wälder stehen beim Klimaschutz ganz oben auf der Liste. Die Hälfte des in der gesamten Vegetation der Erde gespeicherten Kohlenstoffs steckt in diesen Ökosystemen. Entsprechend dramatische Folgen hat die fortschreitende Abholzung. Wissenschaftler schätzen, dass dadurch jedes Jahr 1.000 Millionen Tonnen Kohlenstoff freigesetzt werden. Sie treiben in Form von Treibhausgasen die globalen Temperaturen in die Höhe. Eine neue Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und der University of Maryland hat herausgefunden, dass die Zerschneidung einst zusammenhängender Waldgebiete die Kohlenstoffemission um ein weiteres Drittel ansteigen lässt. Dieser bislang vernachlässigte Effekt müsse in den Berichten des Weltklimarates IPCC künftig berücksichtigt werden. Die Erkenntnisse wurden in der neuen Ausgabe von Nature Communications veröffentlicht. Forscher der Universität von Queensland und der James Cook-Universität haben in einer abgelegenen Küstenregion Westaustraliens in bis zu 140 Millionen Jahre altem Gestein mindestens 21 verschiedene Dinosaurierarten entdeckt. Nirgendwo sonst auf der Welt wurden so viele verschiedene Dino-Fußabdrücke gefunden wie jetzt in der Region Kimberley. Unter den Fußspuren seien die einzigen Belege für die Existenz von Stegosauriern in Australien und einige der größten jemals gefundenen Dino-Fußabdrücke. Sie gehören zu 5 verschiedenen Fleischfresserarten sowie Langhals-Dinosauriern, zweibeinigen pflanzenfressenden Ornithoposen und gepanzerten Dinos. Die Forscher verbrachten mehr als 400 Stunden mit der Untersuchung und Dokumentation der Fußspuren. Ihre Erkenntnisse wurden in der Fachzeitschrift Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology veröffentlicht. Der extrem seltene indochinesische Tiger hat in Südostasien eine zweite feste Population. Forscher fanden im Dschungel von Ostthailand Hinweise auf diese Tigerunterart, die als stark gefährdet gilt. Wie die thailändische Naturschutzbehörde und 2 Tierschutzorganisationen in Bangkok mitteilten, lieferte eine gemeinsame Untersuchung sogar Fotos von Jungtieren. Das bisher einzige bekannte Gebiet mit einer festen Population indochinesischer Tiger Panthera tigris corbetti ist ein Schutzgebiet im Westen Thailands. Ihre Gesamtzahl wird auf nur noch 221 geschätzt. Grund für den Rückgang der Population ist vor allem die Wilderei.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Nils Kinkel.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Die Energiewende, weg vom Atomstrom hin zu erneuerbaren Energien, stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Dabei schaut beinahe die ganze Welt auf uns. Wie kann diese Energiewende tatsächlich Wirklichkeit werden? Genügend erneuerbare Energie kann man mit Sonne, Wind und nachwachsenden Rohstoffen erzeugen. Doch um sie jederzeit im Netz auch abrufen zu können, braucht man verlässliche Speicher. Im Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie, ICT, in Finstal-Berghausen bei Karlsruhe baut man deshalb derzeit Deutschlands größte Batterie auf. Eine sogenannte Redox-Flow-Batterie soll die Energie eines Windrades aufnehmen und speichern. Jürgen Essig stellt Ihnen das Projekt vor.
Auch in der Wissenschaft funktioniert nicht immer alles so, wie es soll. Wir stehen hier in Finstal-Berghausen auf dem Gelände des Instituts für Chemische Technologie des Fraunhofer-Institutes. Und hier soll ein 100 Meter hohes, am Ende 140 Meter hohes mit Flügeln Windrad entstehen mit 2 Megawatt Leistung. Und wir stehen hier gerade im Fundament. Um uns rum ragen die Stahlschrauben nach oben, aber der Turm fehlt. Denn Peter Hussinger vom Fraunhofer-Institut hier in Finstal-Berghausen, es ist ein Unfall passiert in Berlin.
Und zwar gab es einen Transportschaden mit dem 6. Turmteil, das heißt das oberste Turmteil, bevor die Gondel aufgesetzt wird. Gab es leider einen Zusammenstoß mit einer Brücke, das wurde falsch beladen und ist jetzt für uns erstmal unbrauchbar.
Es wird also ein paar Wochen dauern, bis das Windrad jetzt endgültig aufgebaut ist. Ursprünglich sollte das schon in ein paar Tagen hier stehen. Und dieses Windrad, die erzeugte Energie, 2 Megawatt durch dieses Windrad, soll in Deutschlands größter Batterie zwischengespeichert werden. Dafür wurde hier in den letzten Monaten extra eine eigene Halle gebaut, in der diese riesige Batterie untergebaut ist, eine sogenannte Redox-Flow-Batterie.
Eine Redox-Flow-Batterie oder Redox-Flussbatterie funktioniert erstmal gewöhnlich wie andere Batterien auch, zum Beispiel wie die Bleibatterie im Auto, nur dass wir keine festen Elektroden haben, sondern zwei Flüssigkeiten, die durch eine Zelle gepumpt werden und über eine Membran reagieren und dadurch geladen oder entladen werden können.
Und Teile dieser Batterie sind, wie gesagt, in dieser Halle untergebracht, allerdings unterschiedlich. Die eigentliche Batterie, Stacks, das sind solche Gehäuse, in denen die Energie umgewandelt wird, sind oben und unten sind Tanks, in denen die Energie dann gespeichert wird.
Das ist richtig. Das ist auch mit der entscheidende Vorteil von der Batterie gegenüber Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel. Wir haben hier die Trennung von Leistung und Kapazität und haben damit ein sehr flexibles System. Die Tankgröße bestimmt dabei die Kapazität der Batterie und die Anzahl der Stacks, also der Wandlerzellen, bestimmt die Leistung, mit der wir laden oder entladen können.
Und diese Stacks werden in Labors extra getestet in diesem Gebäude und da gehen wir jetzt mal hin. Im Labor der neuen Redox-Flow-Batterie werden jetzt Teile dieser Stacks nochmal genau im kleineren Maßstab überprüft und getestet. Also das sind Stahlplatten, die miteinander verschraubt sind. Da gehen überall Leitungen raus, die enden dann wiederum in Reagenzgläsern und man sieht eine bläuliche Flüssigkeit, die da reinfließt.
Hier ruckelt und zuckelt es und die Aufgabe von diesen Teststätten ist es quasi, Materialien zu charakterisieren und auch nochmal eine Kostenminderung und Effizienzsteigerung hinzubekommen im kleinen Maßstab.
Grundlage dafür, dass im großen Maßstab Energie gespeichert werden kann. Was muss man daran jetzt noch erforschen? Man könnte ja meinen, Redox Flow Technologie gibt es ja schon ein Weilchen, da wäre schon eigentlich alles erforscht.
Der große Durchbruch ist noch nicht gelungen und dafür ist es notwendig, dass wir die Kosten noch deutlich reduzieren und die Effizienzen natürlich noch hochbringen, um konkurrenzfähig zu werden gegenüber den bisherigen kommerziell erhältlichen Systemen.
Und in diesem großen Maßstab mit dem 2 Megawatt Windrad und der großen Batterie ist es, glaube ich, auch noch nie getestet worden. Man will die Alltagstauglichkeit eines so riesigen Systems letztendlich beweisen.
Das ist tatsächlich das erste Mal auf der Welt, dass man ein Windrad direkt DC koppelt an eine Redox-Flow-Batterie und dazu noch in dieser Größenordnung. Und wir sind sehr gespannt, welche Erkenntnisse wir daraus ziehen können, gerade auch in Bezug auf die Versorgung unseres Campusgeländes.
Diese blaue Flüssigkeit, das ist jetzt eben diese Schwefel-Vanadium-Lösung, die dann unten in großem Maßstab in riesigen Tanks gelagert werden. Und die schauen wir uns jetzt mal an.
Das nennen wir liebevoll unseren Weinkeller und da gehen wir jetzt mal rein.
Hier im sogenannten Weinkeller geht ein leichtes Windchen. Hier stehen viele große grüne Tanks, in denen diese Schwefel-Vanadium-Lösung letztendlich dann aufgefangen wird. Aber eigentlich, Professor Jens Zübke, Professor am Karlsruher Institut für Technologie und hier am Fraunhofer Institut zuständig für die Elektrochemie, eigentlich ist es ein großes Schwimmbecken hier drin. Denn wenn was ausläuft, dann wird alles aufgefangen.
Ja, das sieht nicht nur aus wie ein großes Schwimmbecken, das ist in der Tat eins. Wir haben hier eine spezielle Beschichtung in der Halle, Auffangbecken quasi, wo die Tanks drinstehen, sodass im Falle einer Havarie also auch wirklich alles aufgefangen werden könnte.
In diesen Tanks wird nun die Energie sozusagen gespeichert. Wie funktioniert das dann? Wenn neue Energie vom Windrad dazukommt, wird die dann in Form der Flüssigkeit hier runtergepumpt und die andere Energie, die man braucht, wird wieder hochgepumpt zum Umwandeln oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es funktioniert so, dass im Prinzip die Tankinhalte hier, die Flüssigkeiten, die Elektronen der Batterie darstellen, die permanent umgepumpt werden und dabei geladen und entladen werden. Also der Ladezustand in den Tanks, der nimmt zu beim Laden und nimmt ab beim Entladen, wie bei einer klassischen Batterie auch.
Das Redox-Wind-Projekt ist ja dazu da, zu beweisen, dass eine Batterie in dieser Größenordnung tatsächlich auch wirtschaftlich und effizient betrieben werden kann und um die Kosten zu reduzieren. Sind das die Hauptziele?
Das sind sicherlich die Hauptziele. Stationäre Speicher in dieser Größenordnung heute zu realisieren, das ist wirklich eine Frage der Langlebigkeit. Wie lang kann so ein Speicher funktionieren? Und dann auch die Frage, wie kostengünstig kann ich sowas aufbauen? Wir werden das mit der Anlage sicherlich nicht erreichen am Ende, aber wir werden hoffentlich aufzeigen können, was die richtigen Aktionen sind, die richtigen Dinge, die man tun muss, um sowas kostengünstig aufzubauen. Wir rechnen damit, dass man in den nächsten 2 bis 3 Jahren schon solche Anlagen auch realisieren kann.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Jürgen Essig berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Catherine Russell. Die CD Harlem on My Mind erschien bei Jazz Village. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.